1-15. Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Serubabel, dem Sohn des Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn des Jozadak, dem hohen Priester, folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrscharen: Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai: Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Und nun, so spricht der Herr der Herrscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber ihr werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber ihr seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscharen: Richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut, und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Herrscharen? Wegen meines Hauses, das verödet daliegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um euretwillen der Herr den Tau zurückgehalten, und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Wein und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt, und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag der Hände. Da hörten Serubabel, der Sohn des Shealtiel, und der hohe Priester Jeschua, der Sohn des Jozadak, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn im Auftrag des Herrn, zum Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Serubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, sodass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn der Herrscharen ihres Gottes machten. Am 24. Tag des sechsten Monats, im zweiten Jahr des Königs Darius. Ich möchte gerne noch beten.
Ein herzliches guten Morgen auch von mir. Wir machen heute Fortsetzung in unserer kleinen Predigtreihe über Haggai, den Propheten der Erweckung. Die Gliederung des Buches Haggai ist ganz einfach. Haggai richtet die ihm von Gott anvertraute Botschaft in 4 Predigten aus. Und am Anfang jeder Predigt steht ihr Datum. Ihr könnt so den Anfang jeder Predigt also ganz einfach im Buch Haggai entdecken. Und dabei übertrage ich die Daten mal in unseren Kalender. Das könnt ihr auch in dem Skript sehen, was ich letztens verteilt habe. Heute liegt es auch nochmal aus. Da ist es auch nochmal aufgeführt, damit ihr das mit nach Hause nehmen und euch auch nochmal in eure Bibel legen könnt. Also in unseren Kalender übertragen sieht das wie folgt aus. Am 29. August 520 vor Christus, da hält Haggai seine erste Predigt. Wir finden das im ersten Kapitel, die Verse 1-11. Thema dieser Predigt: Aufruf zum Tempelbau. 3 Wochen später ungefähr, am 21. September 520, fängt das Volk tatsächlich an, in Auswirkung dieser Predigt, in Umsetzung dieser Predigt, im Gehorsam gegen das Wort Gottes, den Tempel weiterzubauen und die Bautätigkeit, die seit 15 Jahren unterbrochen war, wieder aufzunehmen und den Tempel des Herrn zu bauen. Wir lesen das in den Versen 12 bis 15. Am 18. Oktober 520, also einen Monat später, droht dann den Bauenden schon wieder die Luft und der Mut auszugehen. Und deshalb schickt Gott seinen Propheten Haggai los zur zweiten Predigt. Wir finden das Haggai 2, 1 bis 9, Thema Ermunterung, Ermutigung zum Weiterbauen. Und am 18. Dezember 520 vor Christus, also zwei Monate später, am selben Tag, dann die dritte und vierte Predigt. Wir finden das in Haggai 2, den Versen 10 bis 23. Die dritte Predigt, die Verse 10 bis 19 zu dem Thema Heiligung und Segen. Da besteht ein Zusammenhang zwischen der Heiligung unseres Lebens und dem Segen Gottes. Das ist das Thema der dritten Predigt. Und die vierte Predigt, dann die Verse 20 bis 23. Die Verheißung der messianischen Zukunft, der Blick nach vorne, in die Vollendung, auf das eigentliche geistliche Haus, was der Herr bauen und vollenden wird. Also ein ganz spannendes Buch mit ganz vielen Übertragungen auch für uns und unsere Situation als neutestamentliche Gemeinde. Wir wollen mit der ersten Botschaft beginnen, Vers 1 des ersten Kapitels. Im zweiten Jahr des König Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Serubabel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Hohenpriester. Der König Darius, von dem hier die Rede ist, darf nicht mit dem Vizekönig Darius der Meder aus dem Danielbuch verwechselt werden. Hier im Buch Haggai gemeint ist der Perserkönig Darius der Erste, der von 522 bis 486 vor Christus regierte. In einer ganz chaotischen Zeit des Perserreiches hatte er bis zum Jahr 520 vor Christus in sage und schreibe 19 Schlachten seine Thronkonkurrenten und diverse Aufständische besiegt. Jetzt, nach 19 Schlachten endlich im Herbst 520 vor Christus, hat er seine Macht gefestigt und sein Reich geeint. Und genau zu dieser Zeit ergeht das Wort des Herrn an Haggai. Denn erst jetzt gab es wieder einen festen Ansprechpartner für die Frage der Autorisierung, der Erlaubnis für den Weiterbau des Tempels. Und wir lesen in Esra 5 und 6, diesem geschichtlichen Hintergrund zum Propheten Haggai und Sacharja, das Buch Esra. In den Kapiteln 5 und 6 lesen wir, wie wichtig dieser neue Mann in der Entscheidungsposition für das Bauvorhaben war. Darius ist es, der auf die Anfrage der lokalen Behördenleiter jetzt endlich den Weiterbau genehmigt. Wir sehen also, wie Gottes Aufforderung zum Weiterbau genau zum richtigen Zeitpunkt kam, als die Zeit reif war. Für manche Dinge muss die Zeit erst reif sein, müssen bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt sein. Gott kennt die rechte Zeit für alles. Er koordiniert alles. Er koordiniert auch die Weltgeschichte. Er koordiniert 19 Schlachten. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Und er sorgt dafür, dass nicht nur die Befreiung aus dem Exil unter Kyros, schon lange von Gott prophetisch vorhergesagt und dann vorbereitet und dann in die Geschichte umgesetzt wird, sondern auch jetzt
wo es darum geht, den Tempel weiterzubauen, wo man die Baugenehmigung braucht, ist es wieder Gott, der durch 19 Schlachten hindurch seinen Mann in diese Position bringt, der dann dem Volk Israel zugeneigt ist und der diese Baugenehmigung erteilt. 15 Jahre hat es gedauert. 15 Jahre, in denen es nicht weiterging. 15 Jahre Stillstand. 15 Jahre Trübsal. Aber genau in dem Moment, wo die Rahmenbedingungen wieder da waren, wo Gott das Äußere geschaffen hat, kommt jetzt sein Wort, kommt jetzt sein Reden, sein Auftrag zum Weiterbau. Also, Gott kennt die rechte Zeit für alles. In der Weltgeschichte und in unserem persönlichen Leben. Und wie Jesus immer auf diese Stunde Gottes in seinem Leben achtete, so dürfen auch wir die Stunden Gottes in unserem Leben beachten und darauf vertrauen. Gott tut alles genau zum richtigen Zeitpunkt. Und bis dahin ist es an uns, Geduld zu lernen und das Vertrauen nicht wegzuwerfen in diesen Gott, der über allem steht und alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens und zu seiner Zeit das tut, wenn es dran ist. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, lesen wir in Galater 4,4. Als die Zeit erfüllt war, keinen Tag früher. Und genau am 29. August 520 vor Christus war es Zeit für das Reden Gottes zu und durch Haggai. Und so redet Gott auch in unserem Leben immer zur rechten Zeit. Wir lesen weiter in diesem ersten Vers: An diesem Tag geschah das Wort des Herrn. Ich liebe diesen Ausdruck. Geschah das Wort des Herrn. Wenn Gott redet, dann geschieht etwas. Das lesen wir schon ganz vorne am Beginn der Bibel in Genesis 1, Vers 3 im Rahmen des Schöpfungsberichtes. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Es wurde hell über der Finsternis, über den Chaos der Urschöpfung. Gott redet und es geht ein Licht auf, es wird hell und dann ordnet Gott das Chaos und lässt Licht hineinfallen in die Finsternis. Wo Gott redet, geschieht etwas. Wir lesen in Jesaja 55, den Versen 10 bis 11, eine ganz wunderbare Verheißung über dem Wort Gottes. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht daran hin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer, fruchtleer, ergebnisleer. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt. Und es wird ausführen, wozu ich es gesandt habe, spricht der Herr. Manchmal schlägt sein Wort in unser Leben ein wie ein Blitz. Wir erkennen uns selbst, wir hören seine Stimme und wir merken, es muss sich sofort etwas ändern. Besonders wenn Jesus uns erstmalig begegnet, dann ist das oft wie so ein Blitz, wenn Jesus sich uns offenbart und uns in seine Nachfolge ruft. Und manchmal ist es ganz anders, das ist kein Blitz, sondern da fällt das Wort Gottes wie Regen in unser Leben und fördert ganz unspektakulär das Wachstum unseres Lebens. Ich habe gedacht, wie oft sitze ich unter dem Wort Gottes, wie oft ihr. Und da fällt nicht immer ein Blitz vom Himmel, aber es kommt Regen. Geistliches Wasser, Bewässerung eures Lebens, eures Glaubens, dass wir wachsen können. Das muss nicht immer spektakulär sein. So wie der Regen einfach die Erde befeuchtet, damit Frucht wachsen kann. Und das ist auch eine Bestimmung für heute Morgen, für sein Wort. Das Wort des Herrn geschah. Das ist jetzt auch ganz wichtig. Es ist das Wort des Herrn. Und das müssen wir immer festhalten. Es ist kein Menschenwort. Da spricht nicht Herr Guy. Da spricht zuletzt und zutiefst auch nicht Holger von hier vorne. Es ist das Wort des Herrn, was wir in der Bibel finden. Und als dieses Wort des Herrn verlangt es ganzen Gehorsam und verdient es ganzes Vertrauen. In 1. Thessalonicher 2, Vers 13, da schreibt der Apostel Paulus: Und darum danken wir auch Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Und darum sprechen wir von unserer Bibel immer so liebevoll als von Gottes Wort. Das ist ein Bekenntnis. Das ist heute nicht mehr unangefochten. Auch in den Kreisen der Gemeinden und der Gläubigen ist das nicht mehr unangefochten. Aber wir dürfen das festhalten. Das gilt für die ganze Bibel von vorne bis hinten. Es ist Gottes Wort. Es wird uns gesagt, durch den Propheten Haggai in diesem Fall, also durch einen Menschen. Und dennoch bleibt das Wort des Herrn. 25 Mal betont Haggai in den beiden kurzen Kapiteln seines Buches, dass seine Botschaft von Gott selbst stammt. 25 Mal in diesen zwei kurzen Kapiteln beginnt und schließt er seine Aussagen mit der Formulierung: So spricht der Herr der Heerscharen. So spricht der Herr. Und das entspricht auch dem Inspirationsverständnis der Apostel im Neuen Testament. Wir lesen in 2. Petrus 1, Vers 21. Denn niemals, unterstrichen, niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Und auch der Apostel Paulus bestätigt das in 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, wörtlich Gott gehaucht. Alle Schrift, nicht nur irgendein Teil, von dem wir meinen, dass er es sei, weil uns das noch unserer Vernunft entsprechend übereinstimmend dünkt. Nein, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und das müssen wir festhalten. Damit steht und fällt alles, aber auch wirklich alles. Wo das nicht mehr das Fundament ist, dieser Gottesoffenbarung, dieses Redens Gottes zu uns, fallen wir ins Bodenlose. Da ist alles beliebig, alles willkürlich. Da kann der eine sagen, das gilt noch. Da kann der andere sagen, das gilt nicht mehr. Das ist kulturell, zeitbedingt, überholt, können wir weglassen. Da kommt alles ins Rutschen. Alles. Und wir wissen aus dem Korintherbrief, das ging ja bis zur Frage der Auferstehung, dass da alles ins Rutschen kommt. Zinzendorf dichtet: Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Jawohl. Gehen wir einen Schritt weiter. Wen spricht der Herr hier in Vers 1 eigentlich als erstes an. Serubabel, den Statthalter, und Josua, den Hohenpriester. Adressat der ersten Predigt sind also zunächst die Führer des Volkes. Der weltliche, Serubabel, und der geistliche, Josua. Klammer auf, mal nebenbei. Da fiel mir wieder neu auf, dass in Israel das Königtum und das Priestertum, die weltliche und die geistliche Führung des alttestamentlichen Volkes Gottes, immer getrennt waren. Das war die Art Gewaltenteilung, die Gott bestimmt hatte seinem Volk. Auch der König stand unter Gott, natürlich. Und trotzdem gab es eine weltliche und eine geistliche Führung, Königtum, Priestertum. Fand ich interessant, weil wir ja auch als Gemeinde Gottes heute eine weltliche Existenz, eine irdische Existenz haben, wir als Gemeinde in eingetragenen Verein, und es diese geistliche Existenz der Gemeinde gibt, der Leib des Christus, unabhängig von Rechtsvorschriften und irgendwelchen äußeren menschlichen Formen. Also auch dort in Israel gab es bereits diese zwei Linien, weltlicher und geistlicher Führung, aber beides unter Gott. Erst in dem Messias Jesus, sagt die Bibel, wird das Königtum und das Priestertum in einer Person zusammengefügt. Jesus wird der Königspriester sein, wie nach dem alttestamentlichen Vorbild des Melchisedek. In Jesus vereinen sich Königtum und Priestertum. Aber menschlich in unserer Zeit sind das noch zwei Linien. Also, Gott spricht zuerst diese beiden Führungspersonen des Volkes an, den weltlichen und den geistlichen Leiter, den Statthalter und den Hohenpriester. Denn bei den Leitern im Volk Gottes beginnt alles. Aufbruch oder Abfall im Volk Gottes entscheiden sich hier. Nach einem großen Sieg über die Feinde sangen Deborah und Barak, wir lesen das in Richter 5, Vers 2, weil Führer führten in Israel, weil freiwillig sich stellte das Volk, dank dem Herrn. Zu dem Sieg über die Feinde konnte es nur kommen, weil zwei Voraussetzungen erfüllt waren. Weil Führer führten in Israel, vorangingen, die Führung übernahmen. Und, weil freiwillig sich stellte das Volk. Eins geht nicht ohne das andere. Es braucht Führung, aber es braucht das Volk, was mitkommt, was mittut. Die Führer alleine können es auch nicht tun. Also beides ist nötig. Und so ist es bis heute. Auch in den geistlichen Kämpfen der Gemeinde. Es braucht doch in der Gemeinde Leiter, Menschen, die bereit sind, im Auftrag Gottes die Führung, die Verantwortung, die Last zu nehmen. Und es braucht eine Gemeinde, die sich freiwillig, aus Liebe zum Herrn, zum Dienst für den Herrn zur Verfügung stellt. Auch wenn Gott hier also zuerst die Führer anspricht, gilt sein Wort, das sehen wir aus dem weiteren Text, doch natürlich dem ganzen Volk Gottes. Wir lesen in Hagai 1, die Verse 2 bis 4. So spricht der Herr der Heerscharen. Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Hagai. Ist es denn für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses mein Haus verödet daliegt? Über dieses Wort bin ich lange nicht hinweggekommen. Das hat mich lange beschäftigt. Der Tempel Gottes liegt am Boden. Eine Ruine. Die Steine liegen verstreut in der Landschaft. Doch das Haus Gottes interessiert niemand wirklich. Der Weiterbau wurde eingestellt. Jeder kümmert sich nur noch um sein eigenes Haus, um sein eigenes Leben. 15 Jahre hat Gott zugeschaut, 15 Jahre hat Gott geschwiegen. Doch jetzt beruft er sich Haggai als seinen Boten. Denn er hat seinem Volk etwas Wichtiges zu sagen. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? 2500 Jahre steht dieses Wort Gottes im Raum. Und es ist heute so aktuell wie damals. Auch heute geht es um ein großes Bauprojekt. Heute ist die Gemeinde das geistliche Haus Gottes. Heute geht es um den Bau der Gemeinde. Und wie sieht es da aus? Auch wir bauen fleißig unsere eigenen Häuser, unser eigenes Leben. Unser Terminplan ist voll mit den Projekten unseres Lebens. Wir haben wirklich wichtige Dinge zu tun. Aber für das Haus Gottes bleibt kaum Zeit. Wenn es um Aufgaben in der Gemeinde geht, winken viele ab. Das sollen andere tun. Ich habe keine Zeit. Ich habe so viel anderes zu tun. Gott sieht lange zu und schweigt. Doch plötzlich spricht Gott hoffentlich auch in unser Leben hinein. Ist es für dich selbst an der Zeit, in deinem getäfelten Haus zu wohnen, dein Leben zu bauen, während dieses mein Haus, die Gemeinde, verödet daliegt? Das Volk damals handelte nach dem Motto: Erst kommen unsere Häuser und dann der Tempel. So deutlich hätte das wohl keiner ausgesprochen. Das hätte niemand gewagt, so zu formulieren, da rumzulaufen, vor dem Tempel zu stehen und zu sagen, naja, also ich mache erst mal mein Haus und was dann übrig bleibt an Zeit und Geld, das können wir denn sehen, dass wir das ins Haus Gottes investieren. Das hätte niemand gewagt, so auszudrücken. Aber sie haben es so gelebt. Es wurde so gelebt. Wir merken immer wieder, dass wir Dinge leben, die wir so nie wagen würden, vor unserem Herrn auszusprechen. Würden wir uns nie trauen, das zu formulieren. Da merken wir sofort, oh weia, das kann nicht sein. Dass ich sage, erst mein Haus, dann dein Haus. Das kann nicht sein. Also sagen würden wir es nie. Aber leben tun wir oft so. Der Bibelausleger Helmut Frey, der spricht hier von einer Verkehrung der Rangordnung zwischen Menschlichem und Göttlichem. Die Verkehrung der Rangordnung zwischen Menschlichem und Göttlichem. Genauso ist es. Wir stellen unsere Interessen über Gottes Interessen. Unsere Ziele über Gottes Ziele. Unseren Willen über Gottes Willen. Das würden wir nie so sagen. Aber oft genug leben wir so. Treffen wir so unsere Entscheidungen. Und damit verkehren wir die Rangordnung zwischen Menschlichem und Göttlichem. Und so wie diese Rangordnung im persönlichen Leben damals am konkreten Verhältnis zum Tempelbau deutlich wurde, so wird sie heute offenbar an unserem Verhältnis zum Dienst in der Gemeinde Gottes. Hier zeigt es sich. Und da wir alle am Tag nur 24 Stunden zur Verfügung haben, müssen wir dieses Zeitvolumen das uns allen gleichermaßen zur Verfügung steht, auf die verschiedenen Bereiche unseres Lebens verteilen. Und wie diese Verteilung konkret geschieht, entscheidet sich an unseren persönlichen Prioritäten. Na klar, was uns wichtig ist, dafür haben wir immer Zeit, immer. Unsere konkrete Lebensgestaltung ist also Ausdruck der unserem Leben zugrunde liegenden Prioritäten. Die entscheidende Frage unseres Lebens lautet also, was hat in unserem Leben die oberste Priorität? Was ist Nummer eins? Was ist das Wichtigste? Was ist das, was über allem steht? Und diese Frage müssen wir uns immer wieder einmal stellen. Denn unser Leben verändert sich ständig, ist alles im Fluss. Neue Dinge kommen rein, andere Lebenssituationen. Und immer wieder sind wir dann herausgefordert, unser Leben neu auszutarieren. Aber wie? Häufig besteht unsere Lösung fast reflexartig darin, im Bereich der Gemeinde Zeit einsparen zu wollen. Wenn in irgendeinem Bereich unseres Lebens die Anforderungen an uns steigen, versuchen wir das dadurch auszugleichen, indem wir bei unserem Dienst für Gott in der Gemeinde kürzen. Wir gehen unsere Überforderungsproblematik nicht primär in den Bereichen an, wo sie entsteht, sondern sehen die Lösung darin, bei unserem Einsatz für Gott in der Gemeinde zu kürzen. Und dann leben wir eben genau diesen Satz. Die Zeit ist noch nicht gekommen, um am Tempel des Herrn zu bauen. Na, wann ist sie denn gekommen? Wenn wir in Rente sind? Oder wann? Wann kommt denn die Zeit? Wann sitzen wir denn rum vor lauter Langeweile und wissen nicht, was wir mit unserer Zeit anfangen müssen? Und dann können wir auch in der Gemeinde was machen. Wann kommt denn die? Der Teufel wird uns immer beschäftigen. Immer. Doch der Herr fragt uns. Für dein eigenes Haus ist die Zeit da? Ist dir eigentlich alles andere wichtiger als ich? Wir haben heute so tolle Lieder davon gesungen. Ihr beide habt es gemacht, Jesus zu lieben. Und darum geht's doch. Es geht doch hier nicht um ein Pflichtprogramm. Es geht doch darum, lieben wir Jesus? Ist er das Höchste, das Größte unseres Lebens? Und wenn wir jemanden lieben, dann tun wir Dinge, die wir für andere nicht tun, dann ist diese Person uns das Wichtigste. Darum stellt sich ja eigentlich zutiefst die Frage danach, lieben wir Jesus oder ist das alles so zu einer christlichen Routine geworden? Paulus macht zur Frage der Priorität eine ganz klare Aussage, Kolosser 1, Vers 18. Christus ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten. Jetzt kommt die Konsequenz. Damit er in allem den Vorrang habe. Paulus sagt, Jesus gebührt in allem der Vorrang. Das hält Gott in seiner Heilsgeschichte so. Immer ist Jesus die Nummer eins, der Erstling der Entschlafenen. Er ist das Haupt der Gemeinde, der Schöpfung. Immer ist beim Vater Jesus der Erste. In der Heilsgeschichte. Und es soll in unserem persönlichen Leben auch so sein, dass er in allem den Vorrang hat. Vorrang, das ist ein Begriff, Vorrang, Vorfahrt. Den kennen wir aus dem Straßenverkehr. Wir haben eine Regelung in Deutschland. Im Straßenverkehr, wenn wir an eine Kreuzung kommen, haben wir die Regel rechts vor links. Wenn keine Straßenschilder da sind, gilt die Regel rechts vor links. Das ist eine Vorfahrtsregel. Solange wir mit unserem Auto allein unterwegs sind und kein anderes Auto da ist, ist diese Vorfahrtsregelung irrelevant. Wir rauschen in jedem Fall durch, wie wir wollen. Aber in dem Moment, wo ein zweites Auto gleichzeitig auf die Kreuzung kommt, in diesem Moment zeigt sich, ob wir diese Vorfahrtsregelung in unserem Leben tatsächlich beachten oder ob uns die egal ist. In dem Moment, So ist es auch in den Situationen unseres Lebens. Erst dann, wenn zwei Termine kollidieren, wenn zwei Ansprüche kollidieren, wenn die gleichzeitig an unsere Lebenskreuzung kommen, dann zeigt sich, wer hat Vorfahrt, was hat Priorität. Dabei müssen wir wissen, dass Christus sich mit seiner Gemeinde unlösbar verbunden hat. Es ist nicht so, Christus ist da und Jesus, wir lieben dich. Und da ist seine Gemeinde und, naja, schon eher schwierig, die Truppe. Nein, Jesus ist das Haupt der Gemeinde, ein Leib. Lieben wir Jesus, lieben wir die Gemeinde. Dienen wir Jesus, dienen wir der Gemeinde. Das ist nicht mehr zu trennen. Deshalb ist es so völlig verfehlt, wenn es Christen gibt, die so sagen, ich lebe meinen Glauben privat. Aber Gemeinde ist mir alles zu eng und zu verbindlich und die Leute sind auch manchmal recht schwierig. Versteht ihr? Das gehört zusammen, das ist nie wieder zu trennen. Leben mit Christus ist immer auch Leben in seiner Gemeinde. Also, heute ist die Gemeinde der geistliche Tempel Gottes. Die Gemeinde ist das Bauprojekt Gottes in dieser Welt. Das göttliche Bauprojekt umfasst heute noch nicht die Welt als Ganzes. Das ist wichtig, dass wir das wissen. Das Bauprojekt Gottes im Heilsplan Gottes, im Bauplan Gottes, umfasst heute noch nicht die Welt als Ganzes. Die Welt als Ganzes ist noch dahingegeben an ihren eigenen Willen und geht ins Gericht. Römer 1. Doch die Gemeinde ist das Bauprojekt Gottes mitten in dieser Welt. Und jede Ortsgemeinde ist ein Teil dieses göttlichen Bauprojektes. Hier wird der Leib des Christus herausgerufen, zusammengefügt, ausgebildet, zubereitet für die kommenden Aufgaben des Christus. Und deshalb gehören persönlicher Glaube und verbindliches Leben in der Gemeinde von Anfang an immer zusammen. Mit Vers 5 weist Gott dann noch auf einen anderen wichtigen Zusammenhang zwischen unserem persönlichen Leben und unserer Haltung zu diesem Bauprojekt Gottes hin. Wir lesen Haggai 1, die Verse 5 bis 11. Und nun, so spricht der Herr der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber ihr werdet nicht satt. Ihr trinkt und seid immer noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einem durchlöcherten Beutel. Fällt alles gleich durch. So spricht der Herr der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Geht hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut, überhin, und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das? Spricht der Herr der Herrscher. Jetzt stellt Gott eine Frage, von der er möchte, dass wir sie uns stellen. Weshalb das? Wegen meines Hauses, das verödet daliegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Weshalb das, fragt Gott. Wegen, sagt Gott. Deshalb, sagt Gott. Hier bestehen Zusammenhänge, auf die Gott uns aufmerksam machen möchte. Richtet euer Herz auf eure Wege. Zweimal wird das gesagt. Das heißt, analysiert eure momentane Situation. Erkennt die Zusammenhänge in eurem Leben. Da gibt es Zusammenhänge, geistliche Zusammenhänge, die wir erkennen sollen. Gott fordert sein Volk zur Selbstreflexion auf. Das Volk soll die wahre Ursache seiner Lebensnöte erkennen. Und unsere menschliche Logik wird dabei auf den Kopf gestellt. Es ist gerade andersherum. Nicht unsere Not macht den Tempelbau unmöglich, sondern der unterlassene Tempelbau ist die Ursache unserer Not. Es ist gerade andersrum. Gott hat seinen irdischen Segen zurückgehalten, weil Juda den Tempelbau nicht mehr im Blick hatte. Und daran wird deutlich, wenn wir an Gott sparen, werden wir dadurch nicht reicher, weder an Zeit noch an Geld. Gott sparen, an Gott sparen bringt gar nichts, überhaupt nichts. Unser Herr sagt in Lukas 9, 24, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Das ist wie ein geistliches Naturgesetz. Das gilt immer und für jeden. Dabei geht es neutestamentlich nicht um irdischen Reichtum und Erfolg als Antwort Gottes auf die Hingabe unseres Lebens. Also hier geht es nicht um ein Wohlstandsevangelium. Ja, am Ende stellen wir uns vor, ein schönes neues Auto, und ich denke, Gott, uns ein schönes neues Auto. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um den geistlichen Segen unseres Lebens. Doch der Segen Gottes kann sich natürlich auch in äußeren Dingen unseres Lebens zeigen. Ich habe das vielfach so erlebt. Ich habe in der Vorbereitung der Predigt dagesessen und gedacht, gibt es eigentlich irgendeinen Wunsch, rein menschlich, äußerlich, der jetzt offen geblieben ist, wo du sagst, oh Mann, Herr, hätte ich mir alles so sehr gewünscht. Und ich kann einfach nur jetzt in schon der relativen Spätphase meines Lebens sagen, er hat alles wohlgemacht, alles geschenkt, reich beschenkt. Also es geht nicht um die äußeren Dinge, auch wenn Gott uns die immer wieder mit dazu schenkt. Es geht vor allem um den geistlichen Segen. Gott kann auch äußerlich segnen, natürlich, er kann, muss aber nicht. Äußerer Segen ist deshalb kein Gradmesser für persönlichen Gehorsam. Aber Gott wird Gehorsam und Hingabe immer, immer segnen auf die für unser Leben beste Weise. Dass äußerer Wohlstand nicht immer ein Segen für unser geistliches Leben sein muss, das merken wir doch. Gerade im Unterschied, wir als Gemeinde im Westen zur verfolgten Gemeinde. Ich habe immer wieder von Geschwistern aus der Verfolgung gehört, wenn ich ihnen auf der Höhe oder wo begegnet bin, haben gesagt, betet nicht dafür, dass die Verfolgung aufhört. Wir wollen gar nicht so enden wie ihr. Aber betet dafür, dass wir bewahrt und treu bleiben. Das ist das Entscheidende. Und wir haben alles und werden geistlich oft so lau und träge. Also, geht hinauf ins Gebirge, bringt Holz herbei, baut das Haus. Seit dem Ruf an Abraham, durchzieht dieses göttliche Geht. Die ganze Heilsgeschichte. Gott ruft uns zum Gehen, zur Aktivität, zur Tat auf. Baut das Haus. Das ist der Zielpunkt der ganzen Botschaft. Das will Gott nicht alleine tun. Das will er durch und mit uns tun. Dazu ruft er uns auf. Und wenn wir uns überfordert fühlen, und ich fühle mich so oft überfordert, stehe da und denke, wie soll das, ich kann das alles nicht. Ist zu viel für mich, zu hoch für mich. So und die Aufgaben so, das kann ich nicht. Und dann spricht der Herr in Vers 13, weil er genau weiß, was jetzt in uns schon wieder abgeht. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Gott gibt nicht nur den Auftrag, er gibt die Verheißung. Und wenn er uns einen Auftrag gibt, sagt er, ich bin mit euch, ich gebe die Fähigkeiten, ich wirke das in euch. Das sollt doch nicht ihr machen. Ich will es in euch machen. Aber ich will es in euch machen, nicht direkt allein so vom Himmel. Das ist das Geheimnis. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Was Gott uns aufträgt, das macht er auch möglich. Und wenn er mit uns ist, dann ist das alles, was wir brauchen. Und damit endet diese Geschichte der ersten Botschaft im Buch Hagai, aber noch nicht. Die folgenden Verse zeigen uns ausnahmsweise die Wirkung dieser Predigt. von 12 bis 15, da hörten Serubabel und Jeschua und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn, auf die Worte des Propheten Haggai. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Und Gott sprach, ich bin mit euch. Und der Herr erweckte den Geist Serubabels und den Geist Josuas und den Geist des ganzen Restes des Volkes. Er erweckte ihren Geist, sodass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn machten. Gottes Wort findet Gehör. Es wird zur Tat. Daran fehlt es heute oft so sehr. Wir hören und hören und hören, aber es kommt nichts zur Tat, zur Veränderung. Manchmal wird unser Verstand gekitzelt, manchmal unser Gefühl bewegt, aber beides vergeht so schnell, wie es gekommen ist. Was wir brauchen, ist Erweckung, Erweckung unseres Geistes. Hier geht es um die tiefste und innerste Schicht unserer Persönlichkeit. Gott möchte nicht zuerst unseren Verstand oder unser Gefühl ansprechen, sondern unseren Geist. Das ist so wichtig. Die einen wollen immer nur, dass ihr Verstand gekitzelt wird. Noch neue Erkenntnisse, noch tiefere Dinge. Die anderen wollen immer, dass ihr Gefühl aufgebaut wird. Und singen wir das Lied zum 10. Mal hintereinander und wir fließen weg. Weder das Kitzeln des Verstandes, noch das Manipulieren und Aufputschen unserer Gefühle ist das, wo Gott beginnen möchte. Gott möchte unseren Geist erwecken. Die Mitte unserer Person, das Herz, das Gewissen, da fängt Gott an, uns zu erneuern und uns zu verändern. Wir brauchen Erweckung von Gott her. Und deshalb lasst uns um Erweckung beten. Die können wir nicht machen. Die kann nur Gott schenken. Aber wenn Gott uns erweckt, wenn er zu uns spricht, wenn er in uns wirkt, wenn er uns aufweckt aus unserer Trägheit, unserer Lauheit, unserem Schlaf, dann lasst uns auf dieses Geschenk Gottes eingehen und die Gelegenheit nutzen, die er uns schenkt. Dann lasst uns tun, wozu Gott uns ruft, baut das Haus. Lassen wir uns doch mit hineinnehmen in dieses Bauprojekt Gottes. Lasst Christus die oberste Priorität unseres Lebens sein. Dann werden wir gesegnete Menschen sein. Nicht nur mit einem gefüllten Leben, sondern mit einem erfüllten Leben. Nicht das Vielerlei, sondern er, der uns dann ausfüllt mit seiner Liebe, seinem Frieden, seiner Kraft, seiner Freude. Gefülltes Leben haben wir alle. Was wir brauchen, ist erfülltes Leben. Jesus will es uns schenken. Amen. Wir wollen beten und dabei zu uns erheben. Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Vor dir werden sich beugen alle Knie und jede Zunge wird bekennen, dass du der Herr bist. Und wir dürfen das heute schon tun als deine Kinder, als deine Gemeinde. Und Herr, du weißt, wie oft das nur ein Lippenbekenntnis ist und in unserem Leben sich gar nicht widerspiegelt. Wir bitten dich, durch deinen Geist, erwecke uns. Mach unsere Liebe, unser Herz wieder brennen. Schenk uns Entschiedenheit, Klarheit, die Prioritäten von dir her. Dass wir unser Leben verstehen, wie du es gedacht hast, als ein Leben aus dir, durch dich und für dich. Danke, wir beten dich an. Amen.